Donaukanal, der Podcast von, mit und manchmal über Lukas Pellmann. Ja, ja, da stehen sie im Regen, die süßen kleinen Entchen am Donaukanal. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nr. 5. Und am Ende dieser Woche muss ich sagen, dass das irgendwie eine sehr, sehr seltsame Woche war. Ich sammle ja immer unter der Woche so ein bisschen die Themen, die ich dann für die jeweils aktuelle Podcast-Episode aufbereiten könnte. Und da gab es natürlich auch in dieser Woche wieder einige Dinge, die man ganz gut und gern für eine nette und luftige Ausgabe verwenden hätte können. Ich bin zum Beispiel zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder im Kaffeehaus gesessen, um bei meinem neuen Krimi weiterzukommen. Der soll nämlich bald an die Testleserinnen und Testleser gehen. Und dann war ich zum ersten Mal heuer mit der Lilliputbahn im Prater unterwegs. Hooray! Das war vor allem für den Junior eine tolle Sache. Aber irgendwas in mir hindert mich daran, einfach eine Episode zu produzieren, wie ihr sie aus den letzten Wochen gewohnt wart, zumindest was den Einleitungsteil betrifft. Und dieses Etwas, was mich daran hindert, hat irgendwie, glaube ich, ganz stark mit den Dingen zu tun, die da gerade in den USA passieren, die mir eine Gänsehaut verursachen, und zwar nicht unbedingt eine Gänsehaut der guten Art und Weise. Ich bin ja jemand, der als Kind in den 1980ern in Westdeutschland in dem Glauben aufgewachsen ist, dass die USA immer die Guten sind. Und ich habe da auch diese Woche mit einem Freund drüber geredet und wir sind dann irgendwie drauf gekommen, dass das wahrscheinlich auch damit zu tun hatte, dass man als Kind irrsinnig viele US-amerikanische Serien im Fernsehen sich angeschaut hat, die natürlich mitunter genau dieses Bild des sich für Gerechtigkeit und Demokratie einsetzenden Amerikaners irgendwie mittransportiert haben. Das waren dann so Sachen wie das A-Team zum Beispiel, werden wahrscheinlich einige von euch nicht kennen, die jüngeres Geburtsdatum haben als ich, was wahrscheinlich nicht schwer ist. Beim A-Team gab es 4 Typen, die von der Militärpolizei zu Unrecht gejagt worden sind und die sich in jeder Episode der Serie für irgendwen eingesetzt haben, dem Unrecht angetan wurde. Also irgendwem geholfen oder wem der entführt wurde, befreit oder der armen, bildhübschen Tochter eines Vaters geholfen haben, weil der Vater von irgendwelchen Grundstücksspekulanten gejagt wurde. Und lauter solche Sachen, die halt jeden Tag so vorkommen in unser aller Leben. Und die haben halt immer irgendwie natürlich dann gewonnen am Ende der Folge, haben meistens schon ein bisschen Gewalt eingesetzt, vor allem in Person von B.A. Baracus. Aber es ist nie wieder zu Tode gekommen. Das hat mich als Kind fasziniert. In diesen Folgen wurde mit Maschinenpistolen, Granatwerfern, mitunter Panzern und sonstigen Sachen hantiert. Und in jeder Szene wurde peinlich darauf geachtet, dass die Leute, nachdem der Wagen sich 5-mal überschlagen hat und die Klippe runtergestürzt ist und in einen Feuerball aufgegangen ist und dann auch von Raketenwerfern zur Sicherheit beschossen wurde, sind die bösen Buben am Ende des Tages aus diesem Wagen irgendwie herausgeklettert. Weil man halt damals irgendwie der Meinung war, man könnte Leuten, die sich diese Serie anschauen, nicht zumuten, einen toten Gangster in einem Auto zu sehen oder so. Auf jeden Fall zwar sehr viel Gewalt, aber eben immer ohne, dass irgendwer dabei ums Leben gekommen wäre oder so. Und ja, solche Serien haben mein Bild der USA als Kind geprägt. Das kann man gut finden oder auch nicht, aber das war so. In den 90ern, dann später als Teenager, habe ich dann durchaus mein Hirn dann ein bisschen auch für nützliche Sachen verwendet. Kommt vor als Teenager, nicht allzu häufig, aber hin und wieder habe ich es geschafft. Und dann kommt man natürlich drauf, dass dieser ganze Quatsch, der einem da präsentiert wird in den Serien von wegen der gute Amerikaner und so, dass das alles ziemlicher Bullshit ist und dass es natürlich auch in den USA nicht mehr gute oder schlechte Menschen gibt als hierzulande auch. Und dass sowohl in den USA als auch in anderen Ländern durch die USA ziemlich viele grauslige und unschöne Dinge passiert sind. Und trotzdem hat man irgendwo in sich drin diesen kindlichen Glauben bewahrt, dass die USA zumindest so ein klitzekleines bisschen für das Gute in der Welt stehen. Total irrational, ich weiß, aber ja, da sieht man mal, wie effektvoll Gedanken und Ideen sind, die man als Kind in sich aufsagt. Und dann verfolgt man in diesen Tagen, was da so in den USA alles passiert, auf der Straße und drumherum. Die Tragödie rund um George Floyd, der von einem mit Staatsgewalt ausgestatteten Polizisten einfach mal so eben auf der Straße um sein Leben gebracht wird. Etwas, das George Floyd zu 99,9% wahrscheinlich nicht passiert wäre, wenn er weiße Hautfarbe gehabt hätte. Und dieser strukturelle Rassismus, den es natürlich nicht nur in den USA gibt, sondern auch in anderen Ländern. Und obendrein ein total wahnsinniger Präsident, der wahrscheinlich nicht mal in seiner Teenagerzeit stecken geblieben ist, sondern in seiner Kindergartenzeit, der nicht nur die eigene Bevölkerung spaltet und gegeneinander aufhetzt, sondern der sich dann auch noch von der Polizei den Weg mit Tränengas freimachen lässt, damit er sich mit einer Bibel irgendwo fotografieren lassen kann. Da kommt man tatsächlich ein bisschen ins Denken. Und wenn ich mir als Autor Letzteres ausgedacht hätte, also ein Präsident, der friedlich demonstrierende Menschen mit Tränengas und Gewalt auseinandertreiben lässt, damit er sich mit einer Bibel vor einer Kirche fotografieren lässt, wenn ich mir das für ein Buch ausgedacht hätte als Handlung, hätten mir meine Leserinnen und Leser wahrscheinlich vorwerfen können, dass ich mir da einen ziemlichen Quatsch ausgedacht habe. Und zwar vollkommen zu Recht. Aber das sind tatsächlich reale Dinge, die in den USA da gerade passieren. Und was den Rassismus betrifft, sind das Dinge, die halt eben nicht nur heute passieren oder jetzt in dieser Woche zum ersten Mal passiert sind, sondern wo ganz, ganz viele Menschen seit Jahrzehnten beziehungsweise seit Jahrhunderten drunter leiden. Und wenn wir jetzt zurück ans A-Team denken, diejenigen von euch, die die Serie kennen, die werden sich an die Signation, an die Anfangsmusik erinnern, die ich euch jetzt ersparen werde und nicht summen werde. Aber da gibt's auch einen Textpart und da heißt es, wenn Sie mal ein Problem haben und nicht weiter wissen, fragen Sie doch das A-Team. Und der kleine Pellmann in mir drin, der irgendwo noch drin sitzt, der kleine kindliche Pellmann, der denkt sich, dass es gerade irgendwie allerhöchste Zeit wäre für einen neuen Einsatz von Hannibal, Smith und Co. Und wenn das A-Team dann schon gerade dabei wäre, denke ich mir gerade, könnte es vielleicht gleich auch irgendwie in Österreich vorbeischauen. Da gäbe es nämlich auch einiges zu tun und das macht irgendwie auch nicht nur gute Laune. Hier bestimmt zum Beispiel der stellvertretende Tiroler Landeshauptmann von der ÖVP mal eben eine WWF-Aktivistin als widerwärtiges Luder. Und ich garantiere euch, dass das eine Sache ist, die wahrscheinlich in 2 Tagen wieder vergessen sein wird. Und dann wundert man sich auf der anderen Seite, warum Sexismus in Österreich so ein Problem ist. Aber ist ja natürlich auch kein Wunder, wenn regierungsverantwortliche Politiker eine Frau in aller Öffentlichkeit mal eben als widerwärtiges Luder bezeichnen können. Der kleine Yoshi ums Eck fühlt sich da vielleicht dann bestärkt, dass wenn ein Regierungspolitiker, dem dadurch keine Konsequenzen entstehen, sowas sagen kann, dass man natürlich mit Frauen so umgehen kann. Eh klar. Und das funktioniert bei Fremdenhass und Rassismus natürlich ganz genauso. Die Resultate davon könnt ihr euch zum Beispiel im jährlichen Rassismusreport von Zara nachlesen. Gut, bevor die heutige Episode jetzt voll und ganz zur Wutbürger-Episode mutiert, versuche ich mal noch die Kurve zu kratzen. Was jedenfalls jede und jeder von euch in dieser Situation tun kann, ist, sich zum Thema Rassismus zu informieren und einfach in eurem eigenen Alltag wachsam zu sein, wann immer ihr Situationen mitbekommt, wo jemand diskriminiert wird zum Beispiel. Und Infos bekommt ihr natürlich sehr einfach, zum Beispiel auf der Website des Antirassismusvereins Zara oder wenn ihr auf Instagram zum Beispiel Leuten wie Tupoka Oget folgt. Apropos Zara, und da sind wir jetzt tatsächlich mittendrin im klassischen Donaukanal geschehen. In der vergangenen Episode gab es von mir 75 As, weswegen weitere 7,50 €, wenn ich mich nicht verrechnet habe, aber das war in diesem Fall eine einfache Rechnung, 7,50 Euro als Spende zu Zara gehen in dieser Woche. Und in der Vorwoche gab es auch wieder eine Gewinnfrage zu Hängende Spitze, die es aufzulösen gilt. Da habe ich nach dem Namen des Geschäfts gefragt, in dem die Schwester des Mordopfers Ivica Horvath arbeitet. Die richtige Antwort lautet natürlich Louvre the Shop. Und mit dieser richtigen Antwort hat sich eine Zuhörerin ein Bild von mir verdient. Und dieses Mal darf ich einen Ostseestrand mit Leuchtturm und Robben malen. Ich weiß gar nicht, ob es in der Ostsee oder zum ob es da wirklich Robben gibt, ob sie nicht nur in der Nordsee gibt. Aber ihr merkt, mein Biologiewissen ist nicht das allerbeste. Auf jeden Fall, das wird dann in der nächsten Woche gemalt und verschickt. Und wenn auch ihr mal ein selbstgemaltes Bild von mir gewinnen wollt, gibt es natürlich auch in dieser Woche die Möglichkeit dazu. Die Gewinnfrage lautet dieses Mal: Wo arbeitet Undercover-Kommissar Moritz Ritter zur Tarnung neben seinem Engagement als Spieler bei RB Wien? Ist er A. Schaffner bei der Lilliputbahn im Prater? Arbeitet er B. als Barista in der Balthasar-Café-Bar in der Praterstraße? Oder ist er C. Tankwart bei einer Tankstelle am Handelskai? Schickt mir die richtige Antwort bis zum nächsten Donnerstag, das ist der 11. Juni 2020, einfach per E-Mail an donaukanal@lukaspellmann.at oder einfach per Direct Message auf Facebook oder Instagram. Gut, widmen wir uns der hängenden Spitze. Im letzten Teil wurde Grün-Weiß-Wien-Trainer Pepi Schedive wegen des Verdachts, Ivica Horvath ermordet zu haben, festgenommen. Doch Schedive leugnet die Tat und kann sich überhaupt gar nicht erklären, warum er überhaupt in U-Haft sitzt. Und deshalb, oder ja, vielleicht deshalb, man weiß es ja nicht, lenkt er die Aufmerksamkeit der Ermittler auf Lukas Duyen, den Manager des Mordopfers, der wohl geschäftlich gemeinsame Sache mit dem Besitzer von RB Wien, Richard Strohsack, macht. Und was es wohl mit dem plötzlichen Verschwinden des Betreibers des Grün-Weiß-Wien-Fußballforums, einem gewissen Edi Bauer, auf sich hat, das werden wir vielleicht dann gleich erfahren. Genug geredet, jetzt wird gelesen. Mein Name ist Lukas Pellmann und die Geschichte, die geht so. Sonntag, 22. Mai, Tag 10. »Bist du traurig darüber, dass du auch gestern nicht zum Einsatz gekommen bist?«, fragte Vera Moritz, der es sich gerade am Tisch gemütlich gemacht hatte. Mit großen Augen sah er an seiner Chefin vorbei zum Herd, wo die ebenso große Pfanne mit dem Kaiserschmarrn vor sich hin brutzelte. »Nicht wirklich, wobei ich zugeben muss, dass es mich schon hier und da gejuckt hätte, mitzuspielen.« »Spaß macht mir der Sport ja, das ist nicht das Problem.« »Sondern?«, fragte Vera und fuhr nochmal mit dem Pfannenwender durch die Stücke des Schmarrns. »Die Mit- und Gegenspieler, die dann doch alle einen Funken mehr drauf haben als ich.« »Ach, wo bleibt denn dein Selbstbewusstsein? Hast du nicht noch vor wenigen Wochen erklärt, dass du denen meilenweit überlegen bist? Musst du halt mehr essen und mehr trainieren, dann wirst du groß und stark und haust die alle vom Platz.« Die Chefinspektorin nahm die Pfanne vom Herd und platzierte sie auf dem Tisch. Moritz zögerte nicht lange und schob sich mit dem großen Pfannenwender eine riesige Portion des Schmarrns auf seinen Teller. Vera ließ es sich nicht nehmen, die Puderzuckerstreumaschine für ihren hungrigen Gast zu bedienen. Anschließend bekam Moritz einige Löffel vom Zwetschgenröster. Vera sah ihrem Kollegen dabei zu, wie er den Schmarrn in Windeseile verschlang. »Du bekommst nicht viel zu essen, oder?«, fragte sie ihn, nachdem er die erste Portion verputzt hatte. »Mein Appetit liegt nicht am wenigen Essen unter der Woche, sondern daran, dass du so fantastisch kochst.« »Und jetzt mal ehrlich?«, fragte Vera. »In der Tankstelle gibt es immer nur den gleichen Fraß, aufgewärmte Konservendosen oder Leberkässemmeln. Und wenn ich dann nach dem Training nach Hause komme, bin ich meistens zu faul, mir noch etwas zu machen.« Gierig nahm sich Moritz eine weitere Portion, sehr zum Leidwesen von Luca, der an diesem Sonntag wohl erneut leer ausgehen würde. »Gibt's eigentlich was Neues von der Fahndung nach Edi Bauer?«, fragte der Kommissar, als wäre er gerade wieder mit dem Puderzuckerstreuer zugange war. »Nein, wir haben ihn noch nicht aufgestöbert. Laut den gesicherten Foreneinträgen dürften mindestens 3 Personen in die Aktion verwickelt gewesen sein. Sie hatten sich für 21 Uhr vor dem Vereinsgelände von RB Wien verabredet, um dem Iwica aufzulauern.« »Und was ist mit den anderen beiden?« »Die Anfrage an den Internetprovider ist gestern Abend rausgegangen, aber du weißt ja selbst, wie schwer die in die Gänge kommen. Den Bauer haben wir als Administrator des Forums natürlich wesentlich schneller identifizieren können.« »In der Theorie können aber auch Mitglieder des Forums, die den Beitrag nur gelesen haben, an der Aktion beteiligt gewesen sein«, erklärte Moritz. »Ja, das hat der Tepser auch gesagt. Zwischen 3 und 100 Beteiligten scheint ziemlich viel möglich zu sein. Mehr wissen wir erst, wenn wir den Bauer aufgespürt haben«, sagte Vera. »Und wie lange willst du den Schädewi noch festhalten?« »Die Staatsanwältin will sicher bald Beweise sehen«, »und nachdem wir die bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht haben, werden wir ihn wohl bald gehen lassen müssen«, antwortete Vera. »Grün-Weiß Wien wäre dir wohl sehr dankbar, wenn du ihn möglichst rasch aus der Untersuchungshaft entlassen würdest. Das 0:0 gestern gegen Alt-Erla war nicht sehr berühmt.« »Die Polizeiarbeit sollte sich eher nach den Erfordernissen der Ermittlungen richten und nicht nach Vor- oder Nachteilen für ein Fußballteam. Oder habe ich während der Ausbildung etwas falsch verstanden?« fragte Vera etwas schnippisch zurück. Moritz verzichtete auf eine Antwort und beschäftigte sich lieber damit, die restlichen Stücke des Kaiserschmarrns gemeinsam mit dem Zwetschgenröster zu verputzen. »Geht ihr heute nach dem Training wieder auf den Dächern spazieren?« fragte Vera. »Seele hat noch nichts in der Richtung anklingen lassen, aber kann gut sein. Letzte Woche hat er mich ja auch erst kurz vorher eingeladen.« »Du passt aber schon gut auf dich auf, ja? Das ist wirklich nicht ungefährlich.« »Natürlich, ich bin ja kein kleines Kind«, antwortete Moritz. »Wenn ich mir den Puderzucker- und Zwetschgenrösterbart um deinen Mund herum anschaue, kommst du mir schon ein bisschen wie ein kleines Kind vor«, sagte Vera und lachte. Während sich die Chefinspektorin auf den Weg zu ihrem Wahllokal machte, um sich dort im Rahmen der Bundespräsidentenstichwahl zwischen Alexander van der Bellen und Norbert Hofer zu entscheiden, fuhr Moritz mit dem Rad zum Training. Die lockere Übungseinheit wurde aufgrund der zufriedenstellenden Leistung beim 6:2-Sieg am Vortag zu einem gemeinsamen Videostudium des kommenden Gegners umfunktioniert. Coach Herberger wollte nach dem nun längeren Ausfall des Abwehrspielers Vogts weitere Verletzungen vermeiden. Und so fanden sich die Spieler, darunter auch Kommissar Moritz Kohler-Ritter, um 15 Uhr im Besprechungsraum auf dem Vereinsgelände von RB Wien ein. Wie vor einem Champions League- oder Bundesligaspiel wurden die Sportler auf den Gegner im letzten Gruppenspiel, die TSG Vienna 1894, eingestimmt. Zu diesem Zweck hatte Co-Trainer Schön die Spiele der anderen Teams per Videokamera festhalten und anschließend professionell zusammenschneiden müssen. Man konnte vom Projekt RB Wien halten, was man wollte, aber in puncto Equipment war man schon zu diesem Zeitpunkt professioneller unterwegs als so mancher Bundesligist. Nach der Videosession, bei der der Gegner in alle seine Bestandteile seziert wurde, ging es zu einer lockeren Laufeinheit auf den Platz. Damit war unter das Training für diesen Tag auch schon ein Haken gesetzt. »Heute Nacht wieder Lust auf eine kleine Tour?«, fragte Seeler. »Du musst ja noch den Beweis antreten, dass auch ein Abwehrspieler wie du in der Lage ist, als hängende Spitze eine gute Figur abzugeben.« »Ja klar«, sagte Moritz, »da bin ich dabei.« Wenn sich der Kommissar die Rooftop-Click so betrachtete, konnte die Absolvierung der Mutprobe eigentlich kein Problem darstellen. Sowohl Seeler als auch Augenthaler und schon gar nicht Matthäus verfügten über einen sonderlich ausgeprägten, muskulösen Oberkörper. Hatten diese es geschafft, sich als hängende Spitze an eine Dachkante zu hängen, sollte das auch für Moritz keine gröbere Herausforderung darstellen. 22 Uhr beim alten Wasserturm in der Freudenau gab Seeler die Parole für Treffpunkt und Zeit aus. »Passt«, sagte Moritz, obwohl er keine Ahnung hatte, wo sich besagter Wasserturm befinden sollte. Aber die Kollegen Vera oder Google würden ihm bei der Location-Suche sicherlich behilflich sein. Die Chefinspektorin hatte ihm den Weg bestens beschreiben können, zumal der Wasserturm vor allem mit dem Rad gut zu erreichen war. Moritz lehnte seinen gebraucht erstandenen Drahtesel an einem Baum und näherte sich vorsichtig dem Wasserturm und der zu seinen Füßen befindlichen alten Pumpstation. Es schien so, als ob er erneut als Erster am vereinbarten Treffpunkt eingetroffen war. Es herrschte eine eigentümliche Stimmung an diesem Ort, kurz vor der Stadtgrenze, an dem die Ruhe des Praters auf den Autolärm der Ostautobahn traf. Dort, wo die beiden eine Kurve vollführenden Fahrbahnen Grünraum in der Mitte freiließen, befand sich ein überwucherter Flecken Erde. In dessen Mitte stand ein verlassenes Backsteinhaus, aus dessen herausgetrennten Fenster und Türöffnungen Efeu und andere Pflanzen rankten. Oder sie rankten hinein, das konnte Moritz in der Dunkelheit nicht richtig erkennen. Vor einer Seite des Hauses waren mehrere Werbetafeln übereinander postiert, so dass das Gebäude von den Autofahrern wohl gar nicht bemerkt werden konnte. Und auch auf dem neben dem Haus befindlichen Wasserturm prangte Werbung. Einen anderen Zweck, als Produkte anzupreisen, schien dieser verlassene Ort nicht mehr zu erfüllen. Das Abbrechen von Zweigen hinter ihm erinnerte den Kommissar daran, dass es natürlich noch einen zweiten Zweck gab, zumindest an diesem Abend. Die drei Mitspieler von RB Wien, Seeler, Matthäus und Augenthaler, trafen mit 10-minütiger Verspätung gemeinsam am Treffpunkt ein. »Sehr pünktlich. Coach Herberger wäre stolz auf dich«, sagte Seeler zur Begrüßung. »Ja, schade, dass er nicht mit von der Partie ist«, antwortete Moritz, und gab den Dreien zur Begrüßung die Hand. »Das wär's«, sagte Matthäus, »zu gern würde ich dem Chef dabei zusehen, wie er dort nach oben klettert.« »Dann müssten wir uns wohl bald einen neuen Trainer suchen«, sagte Augenthaler. »Na, dann wollen wir mal«, sagte Moritz, doch Seeler hielt ihn zurück. »Wir warten noch auf die Trixie, sie wollte auch mitkommen.« Keine 5 Minuten später traf auch die Blondine an Ort und Stelle ein. »Wie geht es dir?« fragte Matthäus die blonde junge Frau. »Es geht«, sagte sie. »Die Beerdigung nächste Woche wird scheiße.« »Wir sind eh alle mit dabei. Das wird schon«, versuchte Matthäus ihr auf die ihm eigene Art Mut zuzusprechen, während die anderen betreten zu Boden sahen. »Du wirst sehen. Das Begräbnis ist ein wichtiger Schritt, um den Verlust zu verarbeiten«, sagte schließlich Moritz. »Rund um die Beerdigung wirst du den totalen Ausnahmezustand erleben, aber danach wird es dir Schritt für Schritt besser gehen.« »Soll mir das jetzt die Angst nehmen?«, fragte Trixie. »Emotionaler Ausnahmezustand? Klingt nicht gerade beruhigend.« In der Tat hätte Moritz vielleicht eine andere, etwas weniger dramatische Wortwahl an den Tag legen können, aber aus der Erfahrung von Hinterbliebenen von Gewaltopfern wusste er, dass die Beerdigung zwar ein intensiver, aber auch sehr wichtiger Schritt in der Verarbeitung darstellte. Wobei natürlich die Aufklärung des Mordes auch eine wichtige Rolle bei der Bewältigung des Geschehenen bedeutete. Aber in dieser Hinsicht machte er sich keine Sorgen. Die Wiener Polizei hatte bei den sich im Jahr 2015 ereigneten Morden immerhin eine 100-prozentige Aufklärungsquote vorzuweisen. Und Vera und er wollten nicht jene Beamten sein, die diese perfekte Quote ruinieren würden. »Wie geht's deinem Vater?«, fragte Matthäus. »Falls du den Peppi meinst, das ist nicht mein Vater, aber es geht ihm wohl den Umständen entsprechend.« »Er ist nicht dein Papa?« »Nein«, sagte Trixie schmallippig. »Geht's dann endlich mal los, oder sind wir zum Tratschen hergekommen? Mit euch ist es ja fast schlimmer als bei der Fernsehübertragung zur Präsidentschaftswahl. Kein Ergebnis, nur Gerede.« Eine festmontierte Leiter führte hinauf auf den Turm. Mit einem an einem Seil befestigten Haken zielte Seeler auf das unterste Element. Dieses befand sich rund 2 Meter über dem Erdboden, damit Unbefugte nicht einfach hinaufklettern konnten. Mit dem 3. Versuch schnappte der Haken ein und Seeler zog das Leiterelement hinunter. Oben angekommen, bot sich allen Beteiligten wie auch am Sonntag zuvor vom Zollamtsgebäude ein atemberaubender Blick über Wien. Der Stephansdom erschien nun in weiter Ferne, dafür waren die Müllverbrennungsanlage und der erleuchtete Tower des Flughafens Schwechat deutlich zu sehen. »Wow«, sagte Moritz, und auch die anderen zeigten sich mit der Auswahl des Rooftop-Objekts sehr zufrieden. Lediglich Trixie genoss, wie auch schon am Sonntag zuvor, die Aussicht von hier oben im Stillen und für sich alleine. Die oberste Ebene des Wasserturms bestand aus einem ringförmigen Umlauf aus Holz, der gerade breit genug war, dass die 5 Rooftopper im Kreis hintereinander hergehen konnten. Aneinander vorbeigehen war keine Option. Selbst 2 magersüchtige Laufstegschönheiten hätten es nicht geschafft, sich aneinander vorbeizuschlängeln. Darüber thronte in einer Höhe von rund 2 Metern der eigentliche Wasserbehälter. »Gut, Cola, dann wollen wir mal deine Feuertaufe von letzter Woche nachholen«, sagte Sela. »Wir sind schon auf deine hängende Spitze gespannt.« Moritz sondierte die Lage. Die Ebene, auf der sie sich befanden, lag gute 30 Meter über der Erde. Unter ihren Füßen knirschten die Holzbretter erheblich.
Knirsch, knirsch.
Kein sehr vertrauenserweckender Eindruck. Glücklicherweise war Moritz schwindelfrei und hatte auch sonst keine Probleme mit Höhen. Was ihm jedoch Sorgen bereitete, war die langsam von Donau und Praterauen herüberziehende Feuchtigkeit, die auf allen Oberflächen einen feinen, nassen Film hinterließ. »Ich soll mich also hier oben an eine Kante hängen und runterbaumeln lassen?« steckte Moritz zur Sicherheit nochmal die Aufgabe ab. »Ganz genau«, sagte Sela. Moritz kam sich vor wie in seiner Kindheit, als er unbedingt Teil der Kastanienbande werden wollte. So hieß eine Gruppe von Burschen, die sich regelmäßig in einem kleinen, an die Siedlung grenzenden Wäldchen traf. Damals hatte er einen der stattlichen Kastanienbäume bis fast zur Baumkrone hinaufklettern müssen, um als vollwertiges Mitglied der Bande anerkannt zu werden. Und er hatte die Aufgabe zur Zufriedenheit aller gemeistert. Lediglich seine Mutter war nicht sehr happy gewesen, als er mit Schrammen und Wunden übersät nach Hause getrottet kam, nachdem ein Ast unter seinem Gewicht nachgegeben hatte. Aber er war Mitglied der Kastanienbande geworden. Kein Mensch fragte 20 Jahre später, ob er sich dabei verletzt hatte oder nicht. »Also gut«, sagte Moritz. »Die Stelle darf ich mir aussuchen?« »Ja, das überlassen wir ganz dir«, sagte Augenthaler. Nun widmete auch Trixie dem Geschehen ihre Aufmerksamkeit und sah neugierig zu Moritz. Der Kommissar stellte sich an den Rand der ringförmigen Konstruktion und drehte sich um 180 Grad. Anschließend ging er in die Knie und machte schließlich einen großen Sprung. In die Höhe. Mit den Händen bekam er den unteren Ring des Wasserbehälters zu greifen, der sich über ihnen befand, und an dem er sich nun baumeln ließ. »Buh«, riefen die 3 Mitspieler, »Schiebung!« Kurz darauf ließ sich Moritz wieder auf die ringförmige Plattform zurückfallen. »Ich habe mich zu 100% an eure Anweisung gehalten«, sagte er zu den Burschen. Und während die 3 noch diskutierten, ob Moritz' hängende Spitze dem Regelwerk der RB Wien Rooftopper entsprach, schien Trixie von des Kommissars Gewitztheit beeindruckt zu sein. Nun gehörte er also offiziell dazu. Und im Gegensatz zu seiner Kastanienbande-Bewährungsprobe war er sogar ganz ohne Wunden davongekommen. Nach einer Stunde machte sich die Gruppe wieder an den Abstieg. Unten angekommen, buxierte Sela das unterste Stiegenelement wieder in die Höhe. Danach verabschiedete man und zerstreute sich in die verschiedenen Richtungen. Auf dem Heimweg in seine kleine Wohnung oberhalb der Tankstelle am Handelskai erreichte Moritz eine Kurznachricht. Er hielt an und sah, dass sie von Vera stammte. »Haben Edi Bauer gefunden. Morgen Vernehmung in der Backstube.« Zufrieden radelte Moritz entlang der Dammkrone des Donaukanals, weiter durch die Freudenau bis zur Hauptallee und dann am Ernst-Happel-Stadion vorbei in Richtung Handelskai. Aus Trixie wurde Moritz nicht schlau. Warum hing sie mit dieser Gruppe rum und bestieg mit ihnen die Häuser? Der Kommissar dachte noch eine Weile darüber nach, bis er merkte, dass ihn die Gedanken am Einschlafen hinderten. Er nahm sein Handy, öffnete die Musik-App und entschied sich für Folge Nummer 156. Die 3 Fragezeichen und der Meister des Todes. Schon nach wenigen Minuten avancierte Moritz zum Meister des Schlafes. Montag, 23. Mai, Tag 11. »Let the day begin«, rief Moritz an diesem Morgen in seinen Badezimmerspiegel. Die regelmäßige körperliche Anstrengung beim Fußball und der nächtliche Ausflug zum Wasserturm setzten ihm und seiner Physis ordentlich zu. Frühschichten in der Tankstelle, die um 6 Uhr begannen, sowie rund um den Mordfall kreisende Gedanken, die ihn am Einschlafen hinderten, taten ihr Übriges, um dem Kommissar die Energie aus dem Körper zu saugen. Daran konnte auch sein morgendlicher Motivationsspruch nichts ändern. Bei seiner Kollegin, Chefinspektorin Vera Rosen, läutete der Wecker an diesem Morgen gut 2 Stunden später. Die nahegelegene Dienststelle im Viertel 2 brachte es mit sich, dass ihr Arbeitsweg noch kürzer ausfiel als in früheren Zeiten jener zur Polizeiinspektion in der Leopoldsgasse. Das Frühstück ließ sie an diesem Morgen aus. Die Kollegen würden ohnehin nach der Teestunde mit Bereichsleiterin Andrea Zellinker auf ein baldiges Mittagessen beim Asiaten auf dem gegenüberliegenden Teichufer drängen. Luca durfte sich auf dem Weg zur Arbeit an diesem sonnigen Morgen entlang der Hauptallee im Prater ausgiebig austoben. Auch wenn hier eigentlich keine Hundezone eingerichtet war, setzte sich die Chefinspektorin über die Bestimmungen hinweg und ließ ihren Golden Retriever frei laufen. Glücklicherweise pflegte ihr Hund, keinen Joggern hinterher zu jagen. Etwaiges freilaufendes Wild hätte er mangels Geschwindigkeit auch nicht eingeholt. Er schaffte es ja gerade mal, der gemütlich durch die Auen tuckernden Lilliputbahn zu folgen. Insofern bestand ihrer Meinung nach kein Grund zum Leinenzwang. Und selbst wenn jemand sie darauf aufmerksam gemacht hätte, hätte er oder sie ja dann gerne die Polizei rufen können. Die Chefinspektorin erkannte Edi Bauer sofort wieder. Die bullige Statur, der kahlrasierte Schädel, die ausufernden Tätowierungen auf den Unterarmen. Dieser Mann war es, der ihr bei ihrem ersten Besuch in der Geschäftsstelle von Grün-Weiß Wien den Weg gewiesen hatte, als sie im Kabinentrakt auf der Suche nach einem Vereinsverantwortlichen gewesen war. Er war ihr erster Bezugspunkt zu Grün-Weiß Wien gewesen, und nun saß er hier, vor ihr, im Verhörraum des LKA, mit der blumigen Tapete. Neben Bauer saß, gekleidet in Anzug und Krawatte, eine halbe Portion. Im wahrsten Sinn des Wortes. Edi Bauer hätte seinen Rechtsbeistand wohl zum Frühstück in einem Stück verspeisen können. »Guten Morgen«, begrüßte Vera die beiden Herren und stellte Moritz' rot-weiße Kaffeetasse mit dem Logo des FC Bayern auf den Tisch. Gleich daneben landete die grüne Flügelmappe. »Na, das ist jetzt aber nett, ihr Ernst«, sagte Bauer. »Da hocke ich das erste Mal beim LKA und nicht bei der normalen Kieberei und dann sitzt mir ausgerechnet ein Bayern-Fan gegenüber.« Vera verstand nur Bahnhof. »Beruhigen Sie sich, Herr Bauer. Fußball und wer Fan von welchem Verein ist, spielt doch jetzt wirklich nur eine untergeordnete Rolle«, versuchte der Anwalt, seinen Mandanten zu besänftigen. »Fußball spielt keine untergeordnete Rolle, niemals«, entgegnete Bauer. Jetzt erst verstand Vera, was Stein des Anstoßes war. »Die ist nur ausgeborgt«, sagte sie. »Haha, typisch Bayern-Fan. Kaum stößt man auf Widerstand, schon steht man nicht dazu«, sagte Bauer und lachte in seinen gezwirbelten Bart hinein. Wäre Vera tatsächlich Fan des FC Bayern gewesen, hätte sie sich wohl in irgendeiner Art und Weise zu einer Breitseite gegen den Fan von Grün-Weiß Wien verleiten lassen, der aufgrund der frustrierenden Jahre im unterklassigen Fußball gegen alles und jeden im Profibereich schoss. Doch Vera war kein Fußballfan. Sie war maximal Fan des italienischen Nationalspielers Marco Parolo bzw. seines Big Girls im aktuellen Panini-Sammelalbum. Damit hatte es sich dann aber auch schon. »Ich bin in dieser Hinsicht ganz bei Ihrem Anwalt. Hier dreht es sich nicht um Fußball, sondern um den Mord an Ivica Horvat.« »Ah ja, erst haben es den Pepi einkassiert, damit er unser Team nicht zum Sieg beim Tagblatt-Pokal führen kann, und jetzt sollen wohl auch noch die Fans mundtot gemacht werden«, sagte Bauer. »Wie vorhin bereits erwähnt, es geht hier nicht um Fußball«, wiederholte sich Vera. »Es geht immer um Fußball«, entgegnete Bauer. »Jetzt reißen Sie sich mal zusammen«, wurde Vera nun eine Dezibelstufe lauter. »Sie stehen im Verdacht, Ivica Horvat gemeinschaftlich ermordet zu haben, mit Vorsatz. Dafür wandern Sie eine lange Zeit ins Gefängnis. Da ist dann nichts mehr mit Fußball.« Vera ärgerte sich über das Verhalten des Vorsitzenden des Fanclubs von Grün-Weiß Wien, der den Ernst der Lage nicht zu erkennen schien. »Sie äußern hier nur eine Vermutung, Frau Chefinspektorin. Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass mein Mandant an der Tat tatsächlich beteiligt war«, wandte der Anwalt ein. »Aber es gibt Beweise dafür, dass Ihr Mandant zu der Tat aufgerufen und sich mit anderen Mitgliedern des Online-Forums für die Tat verabredet hat. Wer sind die anderen Beteiligten? fragte Vera den bulligen Kahlkopf. »Aber ich bitte Sie, was heutzutage alles im Internet geschrieben wird, das Geschwafel nimmt doch keiner ernst«, versuchte der Anwalt, die Bedeutung der Forenbeiträge herunterzuspielen. »Doch, Herr Advokat, wir nehmen das sehr ernst, vor allem wenn dem Geschwafel eine Tat folgt, noch dazu eine Tat mit Todesfolge, dann nehmen wir das super sonderernst.« Vera mochte es nicht, wenn sie unkontrolliert bei einem Verhör den roten Faden und vor allem die Ruhe verlor. Wäre Moritz neben ihr gesessen, hätte er sicherlich beruhigende Wirkung auf sie gehabt. »Also, wo waren Sie am Abend des 12. Mai 2016, so zwischen 22 und 0 Uhr?« »Wir waren erst im Hirschkopf auf ein paar Seiteln und dann sahen wir in den Prater gefahren, um dem Iwitzer ordentlich die Meinung zu geigen. Herr Bauer, ich muss Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass Sie sich nicht selbst belasten müssen«, sagte der Anwalt nun mit nervösem Unterton. »Ein Schaß musst du. Die Bayernfotze hat mich gefragt, wo ich an dem Abend war, und das sage ich ihr. Ich bin ja keine feige Sau.« Noch ehe Vera verarbeitet hatte, wie sie soeben von ihrem Gegenüber bezeichnet worden war, fuhr Edi Bauer mit seiner Erzählung fort. »Wir haben gewusst, dass der Iwitzer gegen 21 Uhr im Vereinsheim vom Fettsack war. Also haben wir uns draußen postiert und gewartet, bis er rauskommt. Und dann, als er schließlich vor uns stand, haben wir ihm zu verstehen gegeben, was wir von seinem Wechsel zu RB gehalten haben. Nämlich noch weniger als nix.« »Und wie haben Sie das gemacht?« bat Vera um Details. »Herr Bauer, ich muss Sie wirklich eindrücklich«, versuchte der Anwalt zu retten, was noch zu retten war. »Jetzt gib doch endlich mal eine Ruhe«, kanzelte Bauer seinen Anwalt ab. »Wir haben ihn höflich um seine Kleidung gebeten und ihm etwas ins Stammbuch geschrieben, nämlich, dass er ein Verräter ist.« »Und dann?« »Dann haben wir ihn mit Handschellen an der Mauer fixiert, damit auch jeder, der vorbeikommt, sieht, was der Iwitzer für einer ist. Als die anderen schon weg waren, bin ich noch einmal zurück und habe ihn mit einem Stein ans Drüberzogen. Aber ich wollte ihn ja nicht umbringen.« »Na Bumsti«, dachte sich Vera, »da hatte der Bauer Edi ja tatsächlich ein Geständnis abgelegt. Wobei er die Tatsache, dass Iwitzer Horvath mit einem Stein ermordet worden war, auch der Zeitung entnehmen hätte können.« »Herr Bauer, Sie sollten nun wirklich ruhig sein. Das entscheide immer noch ich selbst, dafür brauche ich keinen Rechtsverdreher.« »Mit was für einem Stein haben Sie ihm eins übergezogen?« fragte Vera. »Der lag dort so rum. Ich habe ihn anschließend im Donaukanal hinten beim Erdberger Steg verschwinden lassen.« Der Anwalt schlug die Hände überm Kopf zusammen und gab es ganz offensichtlich auf, seinen Mandanten mit taktischen Winkelzügen vor dem Schlimmsten bewahren zu wollen. »Warum haben Sie ihm denn mit dem Stein eins übergezogen? Ihnen muss doch bewusst gewesen sein, dass Sie ihn damit schwer verletzen würden.« Bauer überlegte einen Moment und sah Vera dabei in die Augen. »Wir wollten verhindern, dass er beim Tagblattpokal für die Deppen von RB spielt.« »Sie sprechen die ganze Zeit im Plural. Wer war denn nun noch dabei?« erkundigte sich Vera nach den Mittätern. »Oh, das ist mir jetzt so rausgerutscht. Na na, da war sonst niemand dabei. Das habe ich alles alleine gemacht.« Der Anwalt schüttelte verzweifelt den Kopf. Die letzte Chance, seinen Mandanten zumindest halbwegs glimpflich davonkommen zu lassen, war auf ein absolutes Minimum gesunken. »Aber Sie haben doch gerade eben noch erklärt, dass Sie Horvath mit dem Stein erschlagen haben, nachdem die anderen weg waren.« »Welche anderen?« »Daran kann ich mich nicht mehr erinnern«, sagte Bauer. »Das passte doch hinten und vorne nicht zusammen«, dachte sich Vera. »Sie sind sich dessen bewusst, dass es einen Strafbestand erfüllt, wenn Sie mich anlügen?« versuchte sie ihm ins Gewissen zu reden. »Selbstverständlich«, sagte Bauer. »Und den Pepe Schedewi können Sie dann ja jetzt rauslassen, damit er am Samstag auf der Trainerbank sitzen kann.« Das Klopfen von Andrea Zellinkas Teelöffel läutete wie jeden Montag die Teestunde ein. Bis auf Moritz waren an diesem Nachmittag alle mit den Ermittlungen im Fall Iwitzer Horvath befassten Kolleginnen und Kollegen um den ovalen Besprechungstisch im Erdgeschoss der Backstube versammelt. Auch Gerichtsmediziner Dr. Faust war mit von der Partie. Seine Anwesenheit war jedoch rein physischer Natur. Seine volle Aufmerksamkeit galt seinem Smartphone, auf dem er die Entwicklungen rund um die Auszählung der Wahlkarten der Bundespräsidentenstichwahl verfolgte. »Hey ho, let's go«, sagte Andrea Zellinka, und selbst ihre Hündin Cleopatra schien sich auf ihrem Sessel über diesen Ausfall an englischsprachiger Coolness zu erschrecken. Die Leiterin des Ermittlungsbereichs für besondere Delikte des LKA Wien schaute mit ihrem rundlichen Gesicht verstört in die Runde. Was gibt es denn da zu grinsen? Die einzige Person, die sich getraut hätte, an diesem Punkt der Besprechung die schonungslose Wahrheit auszusprechen, schuftete in diesem Moment an einer Tankstelle, rund 500 Meter vom LKA-Büro entfernt. So äußerte sich niemand weiter zu dieser Frage, außer einem Hund, der im Hintergrund laut bellte.
Woffeldi, woffeldi, woff.
Stattdessen klärte Vera die Runde über den Verlauf der Ermittlungen auf. Über das Geständnis von Edi Bauer genauso wie über die vermeintlich zwielichtigen Geschäftspraktiken von Richard Strohsack und Lukas Doyen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Richard Strohsack in krumme Geschäfte verwickelt ist, sprang Zelinker erwartungsgemäß dem guten Bekannten von Landespolizei-Vizepräsident Foki zur Seite. Sonst hätte er wohl kaum darum gebeten, dass wir mit dem Kollegen Ritter einen Polizisten in seiner unmittelbaren Umgebung platzieren. »Ich berichte nur, was sich aus den Ermittlungen ergeben hat, ohne Wertung«, sagte Vera. »Ja, ja, aber das brauchen wir nicht weiter verfolgen«, sagte Zelinker und wischte mit einer Handbewegung diesen Gedanken auch visuell vom Tisch. »Ja, ja, heißt leck mich am Arsch«, dachte sich Vera. »Wie belastbar ist das Geständnis von diesem Fußballfan?«, fragte Zelinker im Anschluss. Ungefähr genauso belastbar wie die letzten Umfragen vor der Bundespräsidentenwahl, antwortete Vera. Jetzt hör doch mal mit dieser blöden Wahl auf. Wir stehen ganz knapp davor, einen Mord aufzuklären. Also? Fragte Andrea Zelinker genervt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er tatsächlich zur Tatzeit vor Ort war. Und auch seine Aussage hinsichtlich des Verräterspruchs auf dem Schild, das Ivica Horvath um den Hals hängen hatte, erscheint mir glaubwürdig. Ob er ihn jedoch auch umgebracht hat, können wir erst mit Bestimmtheit sagen, wenn wir auch die anderen Fans ausfindig gemacht haben, die mit ihm die Aktion durchgeführt haben. Wenn du mich persönlich fragst, aber an sich ist die Sache klar, oder? Wurde Vera von Zelinker unterbrochen. Er war vor Ort, sagte sie und hob den Zeigefinger der rechten Hand. Mit seiner Ablehnung des Transfers von Horvath haben wir ein Motiv, fuhr sie fort und streckte einen zweiten Finger für alle Kollegen deutlich sichtbar in die Höhe. Und ein schriftliches Geständnis liegt obendrein auch noch vor. Es folgte Finger 3. Drei Finger, die die Schuld von Edi Bauer symbolisieren sollten. Jeder, der Vera Rosen kannte, wusste, dass dies zwei Finger zu wenig waren. Wie es aussieht, können wir den Kollegen Ritter also bald aus seiner Zwangslage befreien. Nichts hätte Vera lieber gehabt. Sie hätte Moritz sofort von der Tankstelle geholt und ihn ins Büro verfrachtet. Doch nicht um den Preis, dass sie vielleicht den falschen Täter erwischt hatten. Aber wir haben auch noch die Elfi und den Pepi Schedewi. Die sind ja nicht aus dem Schneider, nur weil der Edi Bauer ein Geständnis auf den Tisch knallt. Und wir haben noch viel zu wenige Erkenntnisse über die Machenschaften von Strohsack und Doyen. Und die Mannschaft erst, sagte Vera, die versuchte noch ein bisschen Zeit für weitere Ermittlungen herauszuschlagen. Außerdem liegt es doch auf der Hand, dass Bauer mit seinem Geständnis den Trainer seines Lieblingsvereins aus dem Gefängnis holen will, damit dieser am Wochenende beim Tagblatt-Pokal dabei sein kann. »Du musst die Sache nicht immer komplizierter machen, als sie ist«, sagte Zelinker. »Nein, nicht komplizierter, aber glaubwürdiger.« »Wie du meinst, aber vergiss nicht, dass der Landespolizei-Vizepräsident diesen Fall möglichst schnell abgeschlossen sehen will.« Immerhin ist das die erste größere Ermittlung dieser neuen LKA-Abteilung. Die wollen wir doch alle zu einem möglichst positiven Abschluss bringen. Natürlich, sagte Vera, mit Betonung auf positiv. Und den Internetanbietern machst du gefälligst Feuer unterm Hintern. Schon geschehen, sagte Vera. Die Pfosten sind, die Bretter aufgeschlagen und jeder Mann erwartet sich ein Fest, rief auf einmal Dr. Faust und erhob sich. Danach schritt er mit staatsmännischem Gang davon. »Was soll das denn?« fragte der dürre Schorsch verdutzt. »Das ist wohl seine Art, uns mitzuteilen, dass Alexander van der Bellen der neue Bundespräsident ist«, beantwortete Rauschebart Tepser die in den Raum gestellte Frage, nachdem auch er einen kurzen Blick in sein Smartphone riskiert hatte. »Das war echt beeindruckend, wie du die anderen gestern blöd ausschauen hast lassen«, sagte eine weibliche Stimme hinter Moritz. Er drehte sich um und blickte Trixi in die Augen, die neben ihm im Gang des Tankstellenshops mit den Pastaprodukten stand. Der Kommissar platzierte das letzte Glas des Gemüsesugos aus der Schachtel im Regal und richtete sich auf. »Wenn man es genau nimmt, habe ich dich doch auch blöd aussehen lassen«, sagte er und schüttelte Trixi die Hand. »Ach, Mir sind diese Kinderspielchen nicht so wichtig. Die Buben toben sich immer mit solchen Blödheiten aus. Aber sie scheinen dir ja wohl zu gefallen, die Bubenblödheiten. Sonst würdest du ja nicht immer mit auf die Dächer gehen. Spinnst? Ich gehe doch nicht wegen den depperten Mutproben mit. Wenn die sich wo runterhängen lassen wollen, sollen sie das machen. Aber ich mache das sicher nicht, zumal ich gar nicht check, was dieser Scheiß mit der hängenden Spitze überhaupt soll. Eine hängende Spitze ist im Fußball ein Stürmer, der ein bisschen zurückversetzt zwischen Mittelfeld und Sturm spielt und... Danke, unterbrach Trixi ihren Fußballerklärer. Ich weiß schon, was das ist. Immerhin war ich lang genug mit einer hängenden Spitze zusammen. Ich meinte eher, warum sie sich auf diese Art gegenseitig ihren Mut beweisen müssen. So ein Kindergarten. Warum gehst du dann mit dem Kindergarten? Auf die Dächer? Weil es mich an die Zeit mit dem Ibiza erinnert. An die guten Zeiten mit ihm. Gab es denn auch schlechte Zeiten? Fragte Moritz, um ein bisschen mehr aus ihr herauszubekommen. Natürlich. In welcher Beziehung gibt es nicht mal Stress zwischendurch? Aber wir haben uns immer wieder zusammengerauft und konnten uns auf den anderen verlassen. Vertrauen, das war immer total wichtig. Und an Abenden wie gestern, so hoch oben über der Stadt, fühle ich mich dem Ibiza total nahe. Das erklärte für Moritz, warum Trixi sich bei den Dachausflügen meistens absentierte und ihre Ruhe zu genießen schien. »Und wem fühlst du dich nahe?«, fragte Trixi. Der Kommissar war irritiert. Mit einem solchen emotionalen Direktangriff hatte er nicht gerechnet. Also drückte er erstmal ein zwischen den Lippen heraus oder etwas, das sich so ähnlich anhörte. »Wie meinst du das?«, fragte er schließlich. »Na, hast du in Deutschland eine Freundin?« »Ach so, das meinst du.« Moritz musste überlegen. Hatte sein alter Ego-Cola in Deutschland wohl eine Freundin? Was würde einem Undercover-Agenten besser stehen? Der Lonesome Cowboy oder der treusorgende Familienvater, der ins Ausland auf Fußballmontage gegangen ist, um für die daheimgebliebene Familie finanziell sorgen zu können? Und wäre es wirklich ratsam, sich im Rahmen einer verdeckten Ermittlung etwas mit der Freundin des Mordopfers anzufangen? Denn darauf schien ihm diese Unterhaltung irgendwie hinauszulaufen. »Nein, ich bin Single«, entschied sich Moritz für Ersteres. Die zweite Option hätte sich für ihn dann doch zu sehr nach armen Arbeiter aus Bangladesch angehört, der auf den Baustellen für die WM 2022 in Katar für einen Hungerlohn schuften musste. So schlimm erging es ihm nun wirklich nicht. Und außerdem wollte er ohne dies hier in Wien langsam mal sozialen Anschluss finden. »Dann können wir vielleicht mal was trinken gehen«, fragte Trixi. »Ist dir das nicht ein bisschen zu früh? Ich meine, der Ibiza ist doch gerade erst...« wunderte sich Moritz darüber, dass die Blondine nichts anbrennen ließ. »Oh Gott, Männer, denken immer nur an das eine.« »Naja, du hast ja gefragt, ob wir was trinken gehen wollen«, verteidigte sich Moritz. »Ja, ganz genau, ob wir was trinken gehen wollen und nicht, ob du mich ficken willst. Das ist ein Unterschied«, sagte Trixi und seufzte verzweifelt. »Mit den Burschen klettere ich ja auch nicht auf Dächer, damit wir es dort wie die Karnickel treiben.« »Hey, Cola, ich bezahle dich hier nett fürs Plaudern«, rief auf einmal Tankstellenpächter Bertel quer durch den Raum. »Ah, hallo Trixi«, sagte er kurz danach, als er Moritz' Gesprächspartnerin erkannt hatte. »Passt schon, wollt euch nicht stören.« »Aha«, dachte sich Moritz. Trixi schien im Bereich der Tankstelle gewisse Privilegien zu genießen. »Ja klar, also natürlich gehen wir was trinken. Am Mittwoch?« »Gern«, sagte Trixi. Die Blondine gab ihm ihre Nummer, verabschiedete sich bei Moritz und Bertel und schwang sich anschließend auf ihre kaminrote Vespa. »Gratuliere«, sagte Bertel zu Moritz, während das Brummen des Motorrollers langsam in der Ferne verstummte. Dienstag, 24. Mai, Tag 12. 2470 Schritte legte Vera an diesem Morgen laut ihrem Schrittmesser zurück. Von ihrer Wohnung in der Vorgartenstraße ging sie mit Luca durch das Stuverviertel bis zum Praterstern. Von dort über Heinestraße und große Stadtgutgasse bis zur Taborstraße. Nicht weit von hier hatte der Täter im großen Theatermordfall im vergangenen Herbst gewohnt. Doch an diesem Tag ging es nicht zu einem Mörder, sondern zur Schwester des ermordeten Ivica Horvath. Sie arbeitete im Modegeschäft Louvre the Shop in der Taborstraße, wo die Chefinspektorin sie bereits einige Tage zuvor zufällig angetroffen hatte. bevor die Chefinspektorin das Geschäft betrat, parkte sie Luca nebenan bei Hannibal, jenem Einrichtungsgeschäft, bei dem der Golden Retriever stets ein Leckerli erhielt. »Haben Sie einen kurzen Augenblick?«, fragte Vera die zierliche junge Frau, die im Louvre gerade damit beschäftigt war, Kleider auf einer Stange zu sortieren. Im Hintergrund lief ruhige Musik. Janica erschrak beim Anblick der Chefinspektorin. Diese wiederum erschrak beim Anblick von Janicas unförmiger Hakennase. Und das, obwohl sie diese ja schon im Studentenheim registriert hatte. Vera schämte sich dafür, dass sie die optische Unförmigkeit im Gesicht dieser ansonsten bildhübschen jungen Frau dermaßen entsetzt hatte. Mit dieser Kundschaft hatte Janica an diesem Tag definitiv nicht gerechnet. Die Schwester des Ermordeten fragte ihre Chefin, die hinter dem Tresen an der Kasse stand, um Erlaubnis. Als die blonde Frau ihr okay gab, legte Janica die Kleider zur Seite und widmete sich der Polizistin. »Ich habe leider noch einige Fragen an Sie«, entschuldigte sich Vera für die Störung. »Sagt Ihnen der Name Eduard Bauer etwas?« »Es gibt bei Grünweiß Wien einen Edi Bauer. Meinen Sie den?« »Ja, genau. Können Sie mir sagen, wie der Ibiza mit ihm auskam?« »Grundsätzlich gut, glaube ich. Zumindest während der Ibiza bei Grünweiß Wien gespielt hat, habe ich nie etwas von einem Streit mitbekommen. Es kann natürlich gut sein, dass sich das nach seinem Wechsel zu RB Wien im Winter geändert hat, aber seit dem Transfer habe ich nur noch wenig von den Leuten von Grünweiß Wien mitbekommen. Deswegen kann ich dazu eigentlich gar nichts sagen«, erklärte Janica. »Wieso fragen Sie? Hat er etwa mit der Ermordung meines Bruders zu tun?« »Ich darf Ihnen nichts zu laufenden Ermittlungen sagen. Es geht mir eher darum, das Umfeld Ihres Bruders besser kennen und verstehen zu lernen.« »Ich weiß nicht, ob ich Ihnen wirklich weiterhelfen kann. So viel habe ich mit seinen ganzen Fußballfreunden ja nicht zu tun gehabt.« »Stimmt es eigentlich, dass Ihnen Lukas Doyen das Zimmer im Studentenwohnheim zahlt?«, fragte Vera. »Gezahlt hat. Er hat mir zwischenzeitlich ausrichten lassen, dass er die Vereinbarung aufgrund des Todes von Ibiza für nicht mehr aufrecht betrachtet. Deswegen musste ich mir ja den Job hier suchen. Gibt es sonst vielleicht etwas, das Ihnen nach unserer letzten Unterhaltung eingefallen ist? Etwas, das uns weiterhelfen könnte?« Janica überlegte und schüttelte dann den Kopf. »Nein, ich glaube nicht. Wobei«, sagte sie schnell hinterher, »wenn Sie mich so fragen, Ibiza hat mir nie etwas geschenkt. Er hat mir oft mit Geld ausgeholfen, aber geschenkt hat er mir nie etwas.« »Aha«, sagte Vera. »Und inwiefern kann das für unsere Ermittlungen von Interesse sein?« »Ein paar Tage vor seinem Tod hat er mir auf einmal etwas mitgebracht. Ein Bild.« »Ein Bild? Was denn für ein Bild?«, fragte Vera interessiert nach. »Es ist ein Ölgemälde, auf dem die Wasserfälle der Slunica in unserem Heimatort Slun zu sehen sind. Wir nennen die Gegend auch Klein Plitwitz. Es ist sowas wie eine kleine Ausgabe der Plitwitzer Seen.« »Und das hat er Ihnen einfach so geschenkt?« »Ja, wir hatten uns abends getroffen und da hatte er es dabei. Ohne Begründung. Einfach so.« Vera wunderte sich. »In der Wohnung des Toten gab es keine Kunstwerke und keine Bilder zu sehen. Warum hatte er seiner Schwester dann ein solches geschenkt?« »Dürfte ich mir das Bild vielleicht mal ansehen?« Veras Spürsinn war geweckt. »Natürlich. Kommen Sie am besten Donnerstagnachmittag vorbei.« »Gut. Dann will ich nicht weiter stören«, sagte Vera, verabschiedete sich und holte Luca nebenan ab. Dieser schien, angesichts der angenehmen Hundegesellschaft und der guten Verköstigung im Hannibal, darüber gar nicht erfreut gewesen zu sein. Moritz war sich nicht sicher, ob er es sich nur einbildete, aber im Rahmen dieser nachmittäglichen Trainingseinheit schien es härter zur Sache zu gehen als sonst üblich. Aus der Mannschaft wurden zwei Teams A8 Spieler gebildet. Gespielt wurde in einer Spielhälfte. An den Grundlinien wurden auf beiden Seiten jeweils 3 Hütchentore aufgestellt. Jede Mannschaft hatte somit 3 Tore zu verteidigen und gleichzeitig die Möglichkeit, ihrerseits in 3 Toren einen Treffer zu markieren. Höchstens 3 Ballkontakte gab Coach Herberger die Leitlinie aus. Jeder Spieler durfte den Ball also maximal 3-mal berühren. Dann musste er das Spielgerät weiterpassen oder im Tor unterbringen. Der Trainer setzte sich auf einen weißen Sessel am Spielfeldrand und betrachtete das Treiben auf dem Platz. Auf diesem engen Raum sollte in 2 Halbzeiten, 8 Minuten, das schnelle Kombinationsspiel geübt und perfektioniert werden. was bei Fußballern den letzten Schliff und die Konzentration erhöhen sollte, überstieg die Fähigkeiten von Undercover-Fußballstar Moritz Ritter um Längen. Ein ums andere Mal verstolperte er den Ball oder einer seiner Pässe landete im Jenseits. Es kam dem Kommissar in der Folge so vor, als ob seine Mitspieler ihm den Ball nicht unbedingt besonders gerne überließen, denn sie mussten stets damit rechnen, dass Moritz das Spielgerät sofort wieder verlieren würde. Und die Gegenspieler stürzten sich natürlich umso mehr auf ihn. Bei ihm witterten sie leichte Ballbeute. Da hätte es die zusätzliche Härte, die vor allem Seeler in diesem Training an den Tag legte, gar nicht gebraucht. Sogar Coach Herberger stauchte den Stürmer mehrmals zusammen und bat um weniger Brutalität in den Zweikämpfen. »Wir haben schon einen verletzten Abwehrspieler. Es reicht«, rief er dem bulligen Stürmer zu. 3 blutende Wunden zählte Moritz nach dem Training an Knien und Waden. Dazu ein buntes Potpourri an Abschärfungen und blauen Flecken. »Da sagt noch mal einer, dass Fußball kein Männersport ist«, murmelte er auf dem Weg in die Kabinen in sich hinein. »Deshalb solltest du ja auch die Finger davon lassen«, sagte Seeler, der neben ihm gegangen war und seine Bemerkung offensichtlich aufgeschnappt hatte. Im Gegensatz zu früheren Witzchen konnte Moritz dieses Mal kein Lächeln in Seelers Gesicht festmachen. Nichts deutete darauf hin, dass der Stürmer mit der Halbglatze seinen Spruch in irgendeiner Art lustig gemeint hatte. »Gibt's ein Problem zwischen uns beiden?«, fragte Moritz den Sprücheklopfer, als sie nach dem Duschen nebeneinander in der Kabine damit beschäftigt waren, sich anzuziehen. Doch Seeler reagierte nicht. Er legte in aller Ruhe sein Handtuch auf die Holzbank vor seinem Spind. Erst als Moritz ihn in dieser Situation etwas genauer musterte, bemerkte er, dass Seeler der reinste Affenmensch war. Sein Körper war über und über mit groben, dunklen Haaren übersät. Eine Ganzkörperrasur hätte bei ihm stundenlang gedauert und in weiterer Folge wöchentlich wiederholt werden müssen, weswegen er sich den Aufwand wohl lieber gleich ganz sparte. Selbst sein Penis wurde von den Schamhaaren fast vollständig verdeckt. »Ich hab dich etwas gefragt«, machte Moritz erneut auf sich aufmerksam. »Schön für dich«, reagierte Seeler ziemlich unhöflich. »Was bist du denn für eine Memme?«, fragte Moritz nun in einem spürbar schärferen Ton. »Auf dem Platz hast du es regelrecht auf mich abgesehen. Dann schiebst du blöde Kommentare und wenn man dich darauf anspricht, bekommst du kein Wort raus? Du bist echt eine Wurst.« Auch die anderen Mitspieler bekamen nun etwas von dem Disput zwischen Stürmer und Aushilfsverteidiger mit. »Kriegt euch mal wieder ein«, rief einer. »Du solltest dich besser um deine Angelegenheiten kümmern«, zischelte Seeler nun zu Moritz und zog sich sein T-Shirt über. Der Kommissar konnte mit dieser Aussage nichts anfangen. Er hatte Seeler weder bei irgendwem angeschwärzt, noch war er ihn im Spiel irgendwie zu hart angegangen. Im Gegenteil, der Stürmer, der dank des Todes von Ivica Horvat nun wieder die Nummer 1 in der Offensive von RB Wien war, hatte von Beginn des Trainings an eine überharte Gangart gegen Moritz an den Tag gelegt. »Vielleicht hat Strohsack ihn ja auf dich angesetzt«, sagte Vera, als sie den Undercover-Tankstellenwart am Abend am Handelsquai besuchte. Sie standen erneut im toten Winkel der Videoüberwachung bei der Waschstraße. Im Inneren spulten die Waschbürsten routiniert ihr extra Wohlfühlprogramm ab. »Um dir ein bisschen auf die Finger zu klopfen und damit du dich nicht zu sehr mit den anderen Spielern anfreundest, könntest dabei ja Dinge erfahren, die dich eigentlich nichts angehen.« »Aber dann muss er ihn ja eingeweiht und in Kauf genommen haben, dass er es innerhalb der Mannschaft weitererzählt. Das würde die ganze Undercover-Aktion doch ad absurdum führen«, wandte Moritz ein. »Muss nicht sein. Vielleicht hat er ihm irgendeine andere Geschichte erzählt. Oder ihm gesteckt, dass du heimlich mit seiner Freundin was hast.« Moritz guckte Vera verstört an. »Ich habe bisher nichts von einer Freundin mitbekommen.« »Das war ja nur ein Beispiel«, sagte Vera. »Vielleicht ist er auch einfach nur mit dem falschen Fuß aufgestanden und morgen ist wieder alles ganz normal«, versuchte sie ihren Kollegen zu beruhigen. »Den Pepi Schedivi haben wir nach dem Geständnis vom Bauer übrigens laufen lassen.« »Das war nicht anders zu erwarten«, sagte Moritz. »Ist dir der Duyen nochmal auf dem Vereinsgelände oder hier auf der Tankstelle über den Weg gelaufen?« »Nein, nicht nochmal aufgetaucht.« »Vielleicht sollte ich mir deinen Seeler ja mal vornehmen. Steigen sie dir auf die Füße, steigen wir ihnen auf die Füße.« »Recht so«, sagte Moritz. Seeler, der mit richtigem Namen Karl Zischek hieß, wohnte in einem Appartement in einer Wohnhausanlage, die einige Jahre zuvor hinter einem Einkaufszentrum in der Nähe des Ernst-Happel-Stadions errichtet worden war. Das kurvige weiße Gebäude schmiegte sich mit seinen 7 Stockwerken an jene Kehre, die der Marathonweg an dieser Stelle in Richtung Velistraße vollzog. Auf der rückwärts gewandten Hausseite befand sich ein Hof mit einem kleinen Gemeinschaftsschwimmbad sowie Liegen, die Vera eher an die Therme Wien erinnerten als an eine Wohnhausanlage. »Sind Sie Karl Zischek?« fragte Vera den Mann mit der Halbglatze, der ihr die Tür öffnete. »Nein, ich heiße Seela«, sagte der Kerl, der ihr in weißem Shirt, weißen Shorts und weißen Schlapfen im Eingang zu seiner Wohnung gegenüberstand. Er sah aus wie ein Tennisspieler aus den 1980ern. Es fehlte nur das weiße Schweißband mit dem stilprägenden Krokodil an seinem Handgelenk. »Aber Seela steht doch sicherlich nicht in Ihrer Geburtsurkunde«, sagte Vera. »Wer sind Sie denn?« fragte Seela. »Vera Rosen vom LKA Wien«, erklärte die Chefinspektorin und zeigte ihren Dienstausweis vor. »Ja, dann bin ich wohl Karl Zischek«, sagte Seela und ließ sie eintreten. Anschließend erklärte er Vera, dass er vertraglich dazu verpflichtet sei, in der Öffentlichkeit nur unter dem von Richard Strohsack ausgesuchten Künstlernamen aufzutreten. Egal, ob auf dem Fußballplatz, beim Einkaufen oder wenn ihm mal autogrammjagende Kinder auflauern sollten, stets musste er darauf achten, seinen Künstlernamen zu verwenden. Ansonsten setzt es eine Strafe von 1.000 €, erzählte Seela, als sie auf der Couch saßen. Das gesamte Wohnzimmer war ebenfalls in Weiß gehalten. Wäre Seela dank Solarium und Innenhof-Wellnessbereich nicht so braun gebrannt gewesen, er wäre mit seiner weißen Kleidung wohl wie ein Chamäleon im Wohnzimmerweiß untergegangen. Der einzige Farbklecks in seiner Wohnung war ein Fußballbuch auf seinem Couchtisch namens »Frankreich, wir kommen«, auf dessen Cover eine Fußballmannschaft mit roten Dressen und ein der Chefinspektorin unbekannter Mann mit schwarzer Baskenmütze abgebildet waren. »Wenn ich meine Eltern in Deutschland anrufe, muss ich mich immer erst wieder daran erinnern, dass ich ja eigentlich gar nicht Seela heiße. Sonst sind die total verwirrt, wenn ich mich mit Seela melde. Noch dazu ohne Vorname. So ein Schwachsinn. Warum haben Sie Ihrer Umbenennung dann zugestimmt? Zischek macht sich doch sicher auch fein auf so einem Trikot. Weil ich sonst den Vertrag bei RB Wien nicht bekommen hätte. Ich verdiene hier das Vierfache von dem, was ich in der 3. Liga in Deutschland verdient habe. Da verzichtet man schon mal auf das ein oder andere. Und so eine Chance, vor allem mit der Perspektive, hätte ich in Deutschland nicht bekommen.« »Verstehe. Dafür geht man dann schon mal einen Pakt mit dem Teufel ein«, sagte Vera. »Naja, so drastisch würde ich es nun auch wieder nicht nennen. Aber Sie sind sicher nicht zu mir gekommen, um mit mir über meinen Künstlernamen zu sprechen.« »Da haben Sie recht. Ich leite die Ermittlungen im Mordfall Ivica Horvath und würde mich dafür interessieren, in welchem Verhältnis Sie zu ihm standen.« »Der Ivica war ein feiner Kerl, da gab es überhaupt keine Probleme.« »Aber war er nicht ein direkter Konkurrent von Ihnen?« Vera dachte an ihren italienischen Nationalspieler Marco Parolo und stellte sich vor, wie dieser einen Nebenbuhler um seine Position im Mittelfeld im Training kaputt treten würde. »Als Stürmer ist man nie allein in einem Verein. Und Konkurrenz belebt schließlich das Geschäft«, sagte Seela. »Da habe ich aber etwas anderes gehört«, sagte Vera. »Von wem?« fragte Seela misstrauisch. »Es gibt Stimmen, die meinen, sie würden beim Tagblatt-Pokal nicht spielen, wenn es den Ivica noch im Verein geben würde.« »Das ist doch Bullshit. Der Ivica kam im Winter neu dazu und hat Ablöse gekostet. Deswegen musste Coach Herberger ihn am Anfang spielen lassen. Aber auf lange Sicht hätte ich dem Jungspund schon gezeigt, wo der Hammer hängt.« »Wo waren Sie denn am Abend des 12. Mai?« fragte Vera. Sie hatte natürlich die zuvor von den Kollegen protokollierte Aussage Seelers in den Akten gelesen. Aber vielleicht würde er bei einem Detail einen Fehler machen und so eine Lüge offenbaren. »Ich habe den Eltern von der Trixi im Keller geholfen. Die haben dort ausgemistet und da haben sie sich über 2 helfende Hände gefreut.« »Den Eltern von der Trixi? Also den Schädiwis?« »Nein, ihren richtigen Eltern. Tino und Michaela Konsel.« »Ach ja, den Konsels. Und denen haben sie in ihrem Haus in Hitzing geholfen?« »Hitzing?« fragte Seela irritiert. »Die wohnen doch hinten am Handelskeh, kurz vor der Aspernallee.« Karl Zischek wusste, wo die Eltern von Trixi wohnten. Die Geschichte hatte also zumindest einen wahren Kern. Ob aus diesem Kern ein stattlicher Baum erwachsen würde, das musste Vera bei Trixis Eltern in Erfahrung bringen. Und trotzdem wunderte sich die Chefinspektorin. Hatte Moritz nicht erzählt, dass Trixi den Stürmer von RB Wien auf dem Dach des Zollamtsgebäudes nach seinem Verbleib in der Tatnacht gefragt hatte? Warum hatte sie das getan, wenn er den Abend doch angeblich gemeinsam mit ihr und ihren Eltern verbracht hatte? Und die Trixie war damals natürlich auch dabei, fragte Vera. Selbstverständlich, antwortete der so überaus hilfsbereite Spieler. Und warum hatte Ivica den Eltern damals nicht geholfen? Wäre das als zukünftiger Schwiegersohn nicht eher seine Pflicht gewesen? Keine Ahnung, sagte Sela. Ich glaube, er hat keine Zeit oder so. Stehen Sie und Trixie sich nahe? Wir sind sowas wie Seelenverwandte, ja, sagte Sela zum Erstaunen der Polizistin. Ich helfe ihr ein bisschen über die schwere Zeit nach dem Verlust vom Ivica hinweg. Der Herr Sela ist also eine treue Seele, sagte Vera. Dafür sind Freunde doch da, antwortete der Spieler und ging nicht weiter auf das seltsame Wortspiel der Chefinspektorin ein. Und Ihre Freundin stört sich nicht daran? Fragte sie mit investigativem Hintergedanken. Ich habe keine Freundin. Ist das auch Teil Ihrer Vertragsmodalitäten mit Richard Strohsack? Nein, also nicht direkt, sagte Sela. Wir werden dazu angehalten, kein allzu ausschweifendes Privatleben zu führen. Dazu gehört es auch, nicht jedes Wochenende in den Wiener Clubs mit einem anderen Mädchen im Arm einzulaufen. Und daran hält sich jeder? Das kann ich mir in so einer Partie von jungen Männern ja fast gar nicht vorstellen. Doch, doch, beeilte sich Sela, den Eindruck zu erwecken, als ob die Truppe aus braven Musterschülern bestehen würde. Natürlich gibt es hier und da vielleicht mal einen kleinen Ausreißer, aber im Großen und Ganzen halten sich die Jungs dran. Heutzutage hat man ja keine andere Wahl, weil einen die Leute sofort mit einem Smartphone fotografieren und das Foto irgendwo online stellen. Ein Günter Netzer hat damals in Mönchengladbach noch seinen eigenen Nachtclub haben dürfen, aber diese Zeiten sind lange vorbei. Vera wollte sich keine Blöße geben. Sie verzichtete darauf, nachzufragen, wer denn dieser Günter Netzer gewesen war und lenkte das Thema lieber auf das Mordopfer, dessen Zeiten mittlerweile allerdings auch vorbei waren. Und mit dem Ivica sind Sie also gut ausgekommen. Kein Streit, nie eine Auseinandersetzung. Nein, außer einem gesunden Konkurrenzverhältnis war da nichts. Und ist Ihnen sonst nichts aufgefallen? Hat er auch keinen Streit mit anderen bei RB Wien? Nein, er war ja erst frisch im Verein. Und durch seinen Job beim Lukas Doyen war er ja schon vorher allgemein bekannt. Wie meinen Sie das? Naja, er hat für den Lukas einige unserer Spieler betreut, noch bevor er selbst als Spieler bei RB Wien angefangen hat. Betreut? Ja, er war quasi der verlängerte Arm vom Lukas. Der fliegt ja dauernd in der Weltgeschichte herum, hat Klienten von Malta bis Spanien. Der Ivica kümmerte sich hier nebenbei darum, dass die Fußballer, die beim Doyen unter Vertrag stehen, zufrieden waren. Und das war allgemein bekannt? Na klar, das hat jeder gewusst. Unter anderem deswegen hat er ja auch einige Extrawürste abbekommen. Was denn für Extrawürste? Zum Beispiel durfte er als Spieler seinen Nachnamen behalten. Einem Österreicher mit kroatischen Wurzeln hätte man den deutschen Fußballheldennamen wahrscheinlich auch nicht abgenommen, wandte Vera ein. Das wäre ja fast so, als ob man einen italienischen Nationalspieler wie Marco Parolo Polster genannt hätte. Das war neben Hans Krankl der einzige österreichische Fußballer, dessen Name Vera im Begriff war. Sind Sie auch ein Klient von Doyen? Nein, ich lasse mich von einer Agentur in Deutschland namens Friends of the Stars vertreten. Vera verabschiedete sich von Sela. Wenn Moritz Mitspieler die Freundin des ermordeten Ivica Horvath als Seelenverwandte bezeichnete, war es für sie kein Wunder, warum Sela Moritz Stress machte. Da war wohl jemand eifersüchtig. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine gute Zeit, schaut auf euch und helft mit, diese seltsame Welt ein bisschen gescheiter zu machen. Das geht ja auch, wenn man nicht das A-Team ist.